Mit Gottes Hilfe haben wir herausgefunden, dass die Bibel und das Wort Geist nicht nur als Luftbewegung, sondern auch als Lebensatem offenbart. Ein Mensch atmet ein, um alle Organe seines Körpers mit Sauerstoff zu versorgen, und atmet aus, um Kohlendioxid zu entfernen. Aber hier ist die Frage: Wofür benutzt ein Mensch noch seinen Geist als Luftbewegung in der Nasenlöcher und Lippen? Vor vielen Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem Mann, der eine Tracheotomie hatte, einen Atemschlauch im Hals, in einen Zug zu fahren. Er atmete durch diesen Schlauch und nicht durch Mund und Nase, wie gewöhnliche Menschen. Als ich ihn beobachtete, bemerkte ich, dass er praktisch nicht sprach. Manchmal versuchte er, etwas seiner Frau zu sagen, aber es war sehr schwierig, die Worte in seinem heiseren Flüstern zu erkennen. Es stellte sich heraus, dass wir Atem brauchen, um die Wörter auszusprechen. Ohne Luftbewegung in den Stimmbändern können wir nicht sprechen. Versuchen wir als ein Experiment, den Atem anzuhalten und etwas zu sagen. Na, ist es gelungen? Wenn ihr nicht atmet, könntet ihr kein einziges Wort sagen. Mit der Hilfe unseres eigenen Geistes als Atemzug können wir miteinander reden und kommunizieren. So können wir unsere Gedanken in Worte fassen und zeigen, was uns an dem Herzen liegt. Jesus Christus lehrte: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein Mensch zeigt mit eigenem Mund, was in seinem Herzen ist. Das heißt also, in seinem Kopf, denn es steht geschrieben, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Man kann also sagen, der Geist als Atem drückt aus, das aus, was der Mensch im Sinn hat. Was er denkt und überlegt, darüber spricht er. Der gerechte Hiob nannte es den Geist des Verstehens. Er sagte zum Beispiel: Spähende Rüge muss ich hören, doch der Geist Ruach meiner Einsicht lässt mich entgegen. Der Geist des Verstehens oder der Geist des Verstandes, das ist, was sich in unserem Bewusstsein abspielt. Es ist unser Gedanken und unsere Wünsche. Zum Beispiel König David. Er wollte einen Tempel bauen. Er dachte ständig an ihn als den Sitz Gottes. Das war in seinem Geist wie in seinem Verstand. Beachte den folgenden interessanten Text. Darauf übergab David seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle, des Hauptraums mit seinen Schatzkammern, sowie den Plan von allem, was er im Geist, Ruach, Geist, hatte für das Haus des Herrn. Das Wort Ruach wird hier als Geist übersetzt, aber aus dem Inhalt des Textes ist deutlich zu erkennen, dass es sich hier um Davids Sinn handelt. Eben in seinem Sinn dachte er darüber nach, wie er das Haus Gottes bauen sollte. In der russischen Synodalübersetzung treffen wir der Übersetzung Wortes Ruach eben als Sinn, zum Beispiel im Buch des Propheten Hesekiel. Hier finden wir den folgenden Ausdruck: Ich weiß sehr gut, was ihr im Sinn Ruach Geist hattet. Oder ein anderer Text: Niemals soll geschehen, was euch eingefallen ist. Bezug nehmend auf diese Texte können wir zwischen den Worten Geist und Sinn ein Gleichungszeichen setzen. Nun beginnen viele Bibeltexte eine klarere Bedeutung zu erlangen. Zum Beispiel schrieb der Apostel Paulus: Auch wenn ich fern von euch weile, bin ich im Geist Pneumo bei euch. Mit Freude sehe ich, wie fest und geordnet eure Glaube an Christus ist. Was meinte Paulus damit? Er schrieb den in Kolosse lebenden Brüdern, dass er physisch und mit seinem Körper nicht in der Nähe von ihnen sein kann, aber mit seinem Geist ist er bei ihnen. Was bedeutet das? Das Wort Geist zeigt den Sinn von Paulus an. Er dachte an die Brüder, die in Kolosse lebten, dachte an ihren Siedlungskomfort, an die Festigkeit des Glaubens an Christus und freute sich darüber. Mit jemandem im Geiste zu sein bedeutet, an diesen Menschen zu denken und über ihn nachzudenken. Leider denken die Menschen heutzutage wenig an die anderen und ziehen es vor, über andere aufzusteigen. Der Prophet Habakuk verwendete das Wort Geist und sprach davon. Dann wird sein Geist, Ruach, überheblich und es geht und tobt. Womit kann sich ein Mensch überheben? Mit seinem Sinn. Ein überheblicher Geist ist ein überhebliches Herz, das heißt also der überhebliche Sinn. Ein Gläubiger kann seine Demut zur Schau tragen, aber in seinem Herzen kann er sich über andere erheben und sich für besser halten als alle anderen. Viele Christen frömmeln, aber die Schrift sagt, dass diejenige glücklich ist, indem es keine sündige Scheinheiligkeit gibt. Denn so steht geschrieben, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz Ruach keine Falschheit kennt. Dieses Problem war in den Tagen Christi sehr aufgeprägt. Denn er sagte, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Die Heuchelei wird in unserem Geist geboren und so gewinnt eine Person einen bösen Geist. Der Psalmist gibt diesbezüglich diesen Rat. Und sie sollten nicht wie ihre Vorväter werden, eine Generation störrisch und rebellisch, eine Generation, die ihr Herz nicht bereitet hatte und deren Geist, Ruach, Gott gegenüber nicht zuverlässig war. Untreue zu Gott im Geiste ist Untreue zu Gott im Sinne. Die Taten sind nur die Konsequenzen dessen, was in jedem unserer Herzen ist. Denken wir daran, wie Christus in der Bergpredigt gelehrt hat. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jede Sünde wird anfänglich im Geist des Menschen geboren, und Sünde im Geist ist ein sündigen Geisteszustand. Umgekehrt, Heiligkeit im Verstand ist die Heiligkeit des Geistes. In seinem Geist sündigt oder manifestiert ein Mensch seine Heiligkeit. So schrieb Salomo, lass deinen Geist, Ruach, nicht in die Wut fallen, denn Ärger steckt in den Ungebildeten. Die Wut wird im menschlichen Geist geboren und kommt dann in Worten und Taten zum Ausdruck. Aber wenn wir nicht mehr über Kränkung nachdenken, können wir den Ärger in uns zurückdrängen. Leider ziehen es viele Sünder vor, sich von ihrem bösen Geist und ihrem bösen Sinn leiten zu lassen. Und Gott sagt durch den Propheten Hesekiel über dieses Problem wie folgt. So spricht Gott der Herr. Wehe den törichten Propheten, die nur ihren eigenen Geist folgen und nicht geschaut haben. Von seinem Geist geführt zu werden bedeutet, seinen sündigen Verstand zu folgen. Und wenn nicht von eigenem, dann von wessen Verstand oder Geist sollen wir uns führen lassen? Apostel Paulus hilft uns, diese Wahrheit zu verstehen. In seinem Brief an die Korinther schrieb er, denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Die Gläubigen müssen den Geist Christi erlernen und ihren sündigen Geist nicht kultivieren. Interessanterweise zitiert Paulus hier einen ziemlich bekannten Ausdruck. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Den gleichen Ausdruck verwendet er in Römer 11, 34. Denn wer hat den Geist des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber? Die Tatsache ist, dass der Apostel Paulus als Kenner des Alten Testaments in beiden Briefen den Propheten Jesaja zitierte. Nur ist es an der Zeit zu sehen, wie dieser Ausdruck bei diesem Propheten klingt. Wer bestimmt den Sinn des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Vergleichen wir diese Texte. Der Apostel Paulus zitierte den Propheten Jesaja und ersetzte das Wort Sinn durch das Wort Geist. Warum hat er es getan? Warum in der Bibel sind dies austauschbare Begriffe? Es geht um das Gleiche. den Geist Gottes zu haben, bedeutet, den Sinn des Allerhöchsten zu haben. Es bedeutet, darüber nachzudenken, wie Gott selbst denkt und reflektiert. Aber kehren wir zum Brief an die Korinther zurück und lesen erneut Vers 6. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Wenn es sich bei diesem Text um den Geist Gottes handelt, warum heißt es dann, dass wir den Geist Christi haben? Immerhin sind Christus und der Vater verschiedene Persönlichkeiten. Frage: Und wessen Geist ist Christus? Wessen Gedanken und Überlegungen in seinem Geist sind? Beachten Sie die folgende Aussage von Jesus: Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn Christus immer tat, was dem Schöpfer gefällt, bedeutet dies, dass er über seinen Willen nachgedacht hat und somit seine Gedanken und seinen Verstand und somit seinen Geist hatte. Mit einem solchen Verständnis sagte der Apostel Paulus in dem Brief an die Korinther, dass wir den Sinn Christi wie den Sinn Gottes haben und dass der Sinn Gottes zu haben bedeutet, seinen Geist zu haben. Dies stimmt mit dem überein, was Paulus in dem selben Kapitel sagte, aber etwas höher. Lesen wir diese Texte aufmerksam. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt des Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur den Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geisterfüllten das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Leider vermittelt die russische Synodalübersetzung nicht die volle Bedeutung dieser Passage. Deshalb haben wir uns ausgeschaut, wie diese Passage auf Griechisch klingt und haben eine Originalübersetzung vorgenommen, wobei das Wort Pneuma als Geist und Sinn übersetzt wurde. Es ist bei uns Folgendes herausgekommen: Und Gott hat uns durch den Geist offenbart, weil der Geist alles und die Tiefen Gottes kennt. Wer von den Menschen kennt einen anderen Menschen? Was ist in seinem Herzen? Einen Menschen kennt nur der Geist, der in ihm ist. Keiner kennt Gott, wenn er nicht den Geist Gottes hat. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist von Gott, um die Vergebung Gottes zu erhalten, was wir auch nicht in der Kenntnis menschlicher Weisheit mit gelehrten Worten predigen, sondern in der Kenntnis des Geistes Gottes, indem wir unseren Geist mit dem Geist dem Allerhöchsten vergleichen. Ein seelenvoller Mensch akzeptiert den Geist Gottes nicht, weil er ihm dumm erscheint und ihn nicht annehmen kann, weil der Geist Gottes ihn verurteilt. Aber gleichzeitig wird der Geist Gottes von niemandem verurteilt. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir haben den Geist Christi. Ich denke, dass diese Passage jetzt eine richtige Bedeutung für Sie erlangt hat. Leider gibt es noch viele andere Texte, die bei Lesen der Synodalübersetzung schwer zu verstehen sind, aber der Herr hat uns durch eine große Barmherzigkeit einen Hinweis hinterlassen, den wir in unseren weiteren Studien oft verwenden werden. Was ist das Wesentliche an diesem Hinweis? Wenn wir miteinander kommunizieren, verwenden wir oft konkretisierende Wörter, um uns besser zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel von Erdbeeren sprechen, können wir angeben, welche Sorte wir dabei meinen. Angenommen, ich erzähle euch von den Äpfelsorte Golden. Das Wort Golden ist in diesem Fall ein konkretisierendes Wort. Oder wenn jemand sagt, er habe Muskelkater, dann können wir denken, er hatte Muskelkater in Armen oder Beinen. Wenn jedoch jemand sagt, dass ihm seine Nackenmuskeln wehtut, dann verstehen wir sofort, welche Muskeln in Frage kommen. Das Wort Hals ist in diesem Fall ein konkretisierendes Wort. Beim Lesen der Bibel treffen wir oft auch auf bestimmte Wörter und sie sind ein hervorragender Hinweis darauf, worum oder um wen es sich dabei handelt. Und jetzt wollen wir sehen, wie die konkretisierenden Worte uns helfen zu verstehen, dass das Wort Geist genau den Verstand oder den Sinn eines Menschen bedeutet. Im 2. Mose Buch lesen wir beispielsweise die folgenden Wörter. Rede mit allen Sachverständigen, die ich mit dem Geist des Weisheit erfüllt habe. Sie Aarons Gewänder anfertigen, damit er geheiligt sei und mir als Priester dient. Gott erfüllte mit dem Geist der Weisheit die einzelnen Menschen mit der Aufgabe, seine Arbeit zu verrichten. Das Wort Weisheit konkretisiert und hilft uns zu verstehen, worum es in diesem Text geht. Es sagt, dass Gott ihren Verstand weise gemacht hat. Wenn ich später wiederholte Gott seinen Befehl. Der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs von Stamm Juda, bei Namen gerufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, mit Verstand und mit Kenntnis für jegliche Arbeit, Pläne zu entwerfen und sie in Gold, Silber und Kupfer auszuführen und durch Schneiden und Fassen von Steinen und durch Schnitzen von Holz allerlei Werke herzustellen. Ich habe ihm Oholiab, den Sohn Achimaas, von Stamm Dan beigegeben und allen kunstverständigen Weisheit verliehen, damit sie alles ausführen, was ich dir aufgetragen habe. In dieser Passage finden wir eine ganze Reihe konkretisierender Wörter. Dies sind die Worte wie Gottes Weisheit, Verstand und Kenntnis. Sie alle helfen uns zu verstehen, dass wir über den Sinn sprechen. Man kann auch so sagen, dass Bezalel und seine Mitarbeiter von Gott ein Geschenk erhalten haben, das die Leute oft Talent nennen. Sie hatten den Sinn Gottes, seine Weisheit und sein Verständnis, um alles so auszuführen, wie es der Allerhöchste geboten hatte. Wir können uns hier auch an Josua Nuns erinnern, über den folgenden gesagt wurde. Josua, der Sohn Nuns, war von Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Hier begegnen wir auch dem konkretisierenden Wort Weisheit. Das hilft zu verstehen, dass Josua Nuns einen sehr klugen Verstand hatte, um das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Oft verwendete König David das Wort Geist, um seinen Bewusstseinszustand zu beschreiben und fügte gleichzeitig konkretisierende Wörter hinzu. In 34. Psalm lesen wir zum Beispiel folgende Wörter. Der Herr ist den mit dem zerknirschten Herzen nahe und wird die mit demütigen Geist Ruach retten. Das Wort demütigen ist ein konkretisierendes Wort und hilft uns zu verstehen, dass hier die Rede von inneren Zustand des Menschen ist. Demut ist etwas, was in unserem Bewusstsein geschieht, in unserem Sinn. In diesem Psalm benutzte David übrigens jüdischen Parallelismus, wenn er mit verschiedenen Worten über denselben sprach. Ein gebrochenen Geist, ein demütiges Herz sind ein und dasselbe. Oder zum Beispiel der 51. Psalm Davids. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist, Ruach. Die Opfer Gottes sind ein gerechter und zerbrochener Geist, Ruach. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das reine und zerschlagene Herz und der gerechte und zerbrochene Geist sind eins und dasselbe. Es handelt sich hier um den Zustand des menschlichen Geistes. Die Wörter gerecht und zerbrochen sind hier konkretisierend und helfen uns zu verstehen, worum es geht. Und jetzt möchte ich, dass ihr über den folgenden Text selbst nachdenkt. Versucht, beim Lesen die konkretisierenden Wörter selbst zu finden, um zu bestimmen, was hier gesagt wird. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinem Wurzel bringt Frucht. Der Geist Ruach des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist Ruach der Weisheit und der Einsicht, der Geist Ruach des Rates und der Stärke, der Geist Ruach der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Dies ist eine messianische Prophezeiung, die vom inneren Zustand des Messias spricht. Ich hoffe, ihr habt selbst konkretisierende Wörter gefunden. Mit ihrer Hilfe ist es klar, dass Jesus Christus als Messias einen besonderen Verstand besaß, den Verstand des Herrn, den Verstand von Weisheit und der Einsicht, den Verstand Ruach des Rates und der Stärke, den Verstand der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Das Wort Geist ist also nicht nur die Bewegung von Luft in der Welt der Natur und der Lebensatem, sondern in der Schrift wird dieses Wort auch zur Beschreibung des Sinnes, des Verstandes und des Bewusstseins des Menschen verwendet. Den Sinn des Gesagten zu verstehen, helfen uns konkretisierenden Wörter. Aber das Wort Geist bezieht sich nicht nur auf den menschlichen Verstand. Es hat einen viel größeren Aspekt. Worauf dieses Wort weiter hinweist, werden wir in der nächsten Vorlesung besprechen.